bevor ich mich jetzt wieder an der Einstellung hier versuche, es hält alles. Guten Morgen. Ja, wir machen den guten Schluss. Ich hatte vor einigen Monaten ja mit dem ersten Johannesbrief begonnen und den haben wir bis ins fünfte Kapitel hinein gemeinsam bearbeitet. Und so manche schöne und so manche anspruchsvolle Passage einigermaßen miteinander gemeistert. Jetzt liegt eine ganze schöne Zeit dazwischen. Das ist nicht tragisch, denn Johannes hat in den letzten Versen das Wichtigste nochmal zusammengefasst. Man könnte sogar sagen, er hat das Beste uns für den Schluss aufgehoben. Also insofern brauchen wir jetzt keine Sorge zu haben, dass wir uns an die vorhergehenden Kapitel nicht mehr so super genau erinnern können. Das wird dem Verständnis und der Freude an den Dingen, die uns Gott da ans Herz legt, keinen Abbruch tun. Wir lesen gemeinsam 1. Johannes Kapitel 5. Predigttext sind die Verse 13 bis 21. Und damit wir so ein bisschen schon nochmal einen Anschluss kriegen, lese ich aber mal ab Vers 11. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten, und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Also da wird uns ganz schön oft gesagt, was wir alles wissen. Wissen allein, das wissen wir. Nützt aber nicht. Man muss es auch anwenden, sonst hat man nichts davon. Und um die Anwendung geht's jetzt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Gucken wir mal, wie wir das Wissen, was wir schon haben, in unserem Leben gebrauchen können. Wir wollen mal einsteigen bei diesen Versen 11 und 12. Und den restlichen Text, den habe ich in drei Abschnitte eingeteilt. Das sage ich noch vorab, dass wir eine Orientierung haben. Und zwar die Verse 13, 14 und 15. Das ist der erste Abschnitt. Da geht es um Glaube und Gewissheit. Beides gibt nämlich Zuversicht zum Gebet. Dann gibt es den zweiten Abschnitt, das sind die Verse 16 und 17. Da geht es um das Gebet für den Bruder oder die Schwester natürlich. Und der dritte Abschnitt sind dann die Verse 18 bis 21. Habe ich überschrieben mit den Worten, bewahrt in der Kraft Gottes. Also die Verse 11 und 12 nochmal. Wir hatten uns zuletzt in Kapitel 5, vielleicht blättern wir da nochmal kurz ein Blatt zurück, Kapitel 5, Vers 1 angesehen, dass der Glaube eine große Rolle spielt. Denn jeder, der glaubt, heißt es in Kapitel 5, Vers 1, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und dann heißt es in Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also Jesus der Christus, Jesus in seiner Eigenschaft als Gottes Sohn, wurde uns da vorgestellt. Und der Glaube ist der Schlüssel, der uns diesen Weg aufschließt. Und diesen Weg wohin, das erfahren wir hier eben nochmal in Vers 11. Darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Der Glaube ist der Schlüssel, habe ich gerade gesagt. Wir lesen mal dazu kurz Hebräer. Das sind nur ein paar Blätter zurück. Dazwischen ist Petrus und Jakobus, dann kommt schon Hebräer. Hebräer Kapitel 11, Vers 6, wer das mitlesen will. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also der Glaube ist der Schlüssel. Wir haben das ja oft in Gesprächen oder Diskussionen mit Menschen, die noch an der Schwelle stehen, die Schwierigkeiten haben mit diesen Dingen, die man nicht sieht. Da werden Beweise gefordert, zeig mir das, beweise es mir. Und das führt nicht zum Ziel, das sehen wir hier ganz klar. Das Einzige, was zum Ziel führt, ist der Glaube, und um den kann ich ringen, indem ich mich auf Gott zubewege und mit offenem Herzen nach ihm suche und ihn frage. Und dieses Zeugnis, was Gott jetzt hier über seinen Sohn gibt, belegt uns, dass derjenige, der den Sohn hat, also an den Sohn glaubt, dass der auch das ewige Leben hat. Jetzt steigen wir in den Predigttext ein. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das heißt also, unser Text richtet sich an Gläubige, an solche, die den Herrn Jesus Christus im Glauben als Sohn Gottes schon angenommen haben, die sein stellvertretendes Opfer für sich in Anspruch nehmen möchten, um errettet zu werden, um ewiges Leben zu haben, so wie wir es hier in Vers 12 gelesen haben. Glaube ist vorhanden. Und jetzt schreibt Johannes, damit ihr wisst, so als ob der Glaube irgendwie verloren gehen könnte. Das ist sicherlich nicht so. Aber wenn wir mal in Hebräer 11 nochmal reingucken, ganz am Anfang, und den ersten Vers lesen, dann verstehen wir besser, was gemeint ist. Da wird nämlich einfach definiert, was Glaube eigentlich ist. In Hebräer 11, Vers 1 haben wir eine Definition, was Gott unter Glauben versteht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also der Glaube ist eine Überzeugung. Und wir wissen alle, eine Überzeugung, die muss man gewinnen, die fällt einem nicht so einfach hin. Eine Überzeugung, die muss man sich verschaffen. Und eine Überzeugung ist auch immer etwas, ein Standpunkt, der angetastet wird von solchen, die diese Überzeugung nicht teilen. Und diese Überzeugung davon, dass der, der den Sohn hat, das Leben hat und dass der Glaube zu Gott und zum ewigen Leben führt, diese Überzeugung, die können wir uns aus dem Wort verschaffen. Und derjenige, der diese Überzeugung in Zweifel ziehen will, das ist der Teufel, das wissen wir. Der auch regelmäßig sich große Mühe gibt, um diese Überzeugung anzutasten, um Zweifel zu wecken. Und Johannes sagt hier, ich habe euch das, und das ist jetzt nicht nur die letzten paar Verse, die wir hier gerade nochmal in Erinnerung gerufen haben, sondern das ist der ganze Brief. Da geht's vom ersten Kapitel los. Das alles, was er uns da geschrieben hat, hat er geschrieben, damit wir Gläubige eine Gewissheit haben Und heißt es hier, damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also, dass wir an der Überzeugung festhalten, dass wir sie uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir sie erneuern und dass wir die Grundlagen dieser Überzeugung kennen, damit wir demjenigen, der uns Lügen dazu auftischen will, in Wahrheit widersprechen und die Wahrheit entgegenhalten können. Und das wollen wir jetzt mal machen, ein paar wenige Punkte uns dazu vor Augen führen. Was ist das denn für eine Überzeugung, die wir haben als Gläubige? Woran glauben wir denn? Wozu glauben wir denn? Und wodurch leben wir unseren Glauben? Das sind mal so drei Fragen, die ich formuliert habe. Die wollen wir jetzt gemeinsam uns anschauen. Woran wir glauben, das haben wir gerade schon nachgelesen. Wir glauben an den Sohn Gottes. Ja, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das ist eine Tatsache, aber nichts, was man sieht oder sonst wahrnehmen oder beweisen könnte. Mein Vater ist daran gescheitert, an diesem Punkt. Ja, Jesus Christus hat es gegeben. Mein Vater war Geschichtslehrer, hat sich viel mit Historie befasst, hat da alle möglichen Quellen sich dazu angeguckt, aber er war der Meinung, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Und in einem Gespräch hat er sogar, da sind wir genau auf diesen 11, Vers 12 gekommen, da habe ich gesagt, Vater, diese Stelle gibt es nun mal und es ist schwer, darum rumzukommen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dann hat er zu mir gesagt, dann habe ich das Leben nicht. Das ist eine Entscheidung, die kann man treffen. Auf dem Standpunkt kann man stehen bleiben, aber das ist traurig. Wir haben einen anderen Standpunkt. Wir glauben an Jesus als den Sohn Gottes, in dem ewiges Leben liegt. Wozu glauben wir? Damit es uns etwas besser geht als den anderen? Damit wir es bequemer haben oder mehr Erfolg genießen? Immerhin verspricht uns das Wort ganz oft Segen, Bewahrung. Und trotzdem begegnen uns im Leben große und größte Herausforderungen. Wir wollen mal 3, 4 Stellen uns anschauen, wo uns gesagt wird, wozu wir eigentlich glauben. Wir nehmen mal den 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Erster Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 9 und 10. Da stellt Paulus den Thessalonichern ein recht gutes Zeugnis aus. Denn sie selbst, also die Gemeinden, die Gläubigen, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, jetzt kommt es, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Also Dienst in der Erwartung der Wiederkunft Jesu. Das ist das, was Paulus den Thessalonichern als die rechte Haltung im Glauben attestiert. Das finden wir auch noch woanders. Hebräer, Kapitel 9. Da geht es ebenfalls um den Dienst. Hebräer, Kapitel 9, Vers 14. Lesen tue ich ab Vers 13, damit der Zusammenhang da ist. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und in Römer 12, Vers 11 haben wir das Ganze auch nochmal auf den Punkt gebracht. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Also wir sind errettet, um im Dienst des Herrn zu stehen. Wir haben diese Überzeugung vom Glauben, um im Dienst des Herrn zu stehen, um diesen Glauben zu bezeugen und um die Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat, und diese Liebesbeziehung, in die wir eingebunden sind, dazu kommen wir nachher noch, zwischen Gott und seinem Sohn wiederzuspiegeln, damit an dieser Beziehung offenbar wird, dass Gott Recht hat. Wenn wir hier lesen, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, woran erinnert uns das, seid brennend im Geist vielleicht? Hat da jemand eine Idee? Klingelt es da irgendwie? Nein? Mir sind da die Emmaus-Jünger eingefallen, aus Lukas 24, denn die waren ja recht niedergeschlagen, nachdem unser Herr gekreuzigt wurde, und haben da gar nicht mehr so recht das Ziel und die Perspektive gesehen. Und in Lukas 24, Vers 32, haben wir dann die Stelle, als sie eben erkannt haben, mit wem sie da eigentlich unterwegs gewesen sind. Und dann werden die ihnen die Augen geöffnet, heißt es in Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Also wenn wir im Eifer nicht nachlassen wollen und brennend im Geist oder ein brennendes Herz haben wollen, um dem Herrn zu dienen, dann könnten wir das machen, was die Emmaus-Jünger auch erlebt haben. Die haben nämlich mit dem Herrn Jesus geredet und er hat ihnen die Schriften geöffnet. Wie redet man mit unserem Herrn? Im Gebet. Im Gebet, genau. Und wie öffnet man die Schriften? So, ne? Also einfach aufschlagen und lesen. Genau. Also dann erfahren wir etwas, nicht nur woran wir glauben, sondern auch wozu wir glauben. Und dann können wir uns auch die Frage stellen, wie die Emmaus-Jünger, ob wir noch von dieser gewissen Trägheit erfasst sind, von der die damals erfasst waren. Trägheit ist ja ein Begriff, ich glaube, aus der Physik, ist ganz faszinierend. Ich glaube, man definiert es so, wenn die Summe aller Kräfte, die auf etwas einwirken, im Ergebnis insgesamt null sind. Also du kannst einen irren Aufwand betreiben, hier reißen, hierhin, dahin. Wenn die Summe aller Kräfte null ergibt, dann bleibst du genau da, wo du stehst und bist total träge. Nur Aktionismus, eine Menge Staub aufgewirbelt, nichts passiert. Und die richtige Perspektive haben die Jünger bekommen, indem sie mit Jesus geredet haben und sich die Schriften haben öffnen lassen. Das hat ihnen ein brennendes Herz gegeben. Und das hat ihnen auch die Perspektive für den Dienst gegeben. Sie sind nämlich dann direkt umgekehrt, um auch die anderen Jünger anzustecken von ihrer Begeisterung, ihrer Freude. Wozu sind wir errettet? Wozu glauben wir? Um diesen Eifer miteinander zu teilen. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Genau. Wie können wir unseren Glauben in die Tat umsetzen? Wie können wir den verwirklichen? Wir sind erlöst. Jetzt stehen wir hier mit all unseren Stärken und unseren Schwächen. Jetzt könnten wir auf die Idee kommen, wir legen richtig los und gucken mal, was wir im Laufe unseres Glaubenslebens für eine Leistungsbilanz hinterlassen. Das ist ein Gedanke, der uns immer wieder beschleicht, weil es, ihr lächelt schon milde, weil das aber ja an sich im Leben draußen, sage ich jetzt mal, in der Welt von uns verlangt wird. Ne? Also da wird ja nach nichts anderem gefragt, als nach der Leistungsbilanz. Rechnet sich der Mann? Wirft er das ab, was man von ihm erwartet? Und auch da wollen wir uns ein paar Bibelstellen anschauen, die uns ja die wunderbare Liebe Jesu offenbaren. Und wir schauen mal in Philipper, da heißt es, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Philipper Kapitel 4. Verse 13, 12 und 13. Philipper Kapitel 4, Verse 12 und 13. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also Paulus beschreibt hier, der ist natürlich schon ganz ordentlich durch dick und dünn gegangen, dass, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, können wir uns ein Bild davon machen. Da war so ziemlich alles dabei. Und er sagt hier, es kommt nicht auf die Umstände an, in denen ich gerade stehe. Ich will immer motiviert sein. Die Mängel halten mich nicht davon ab, Gas zu geben und mit meiner kleinen Kraft, die ich habe, zu Gott zu kommen, zu Jesus zu gehen und ihn zu bitten, etwas Großes daraus zu machen. Und der Überfluss, der lässt mich nicht lässig werden. Wenn es mal gut läuft, dann bin ich achtsam und haushalte gut und verschwende nichts. Also Paulus lehrt uns und die Schrift lehrt uns hier, alles vermögen wir in dem, der uns kräftigt. Es kommt nicht auf die Umstände an, sondern es kommt darauf an, dass wir Jesus im Blick behalten und sein Vermögen sehen, seine Kompetenz und seine Gnade, wie er mit unserem Leistungsangebot umgeht. Weitere schöne Stelle, 1. Petrus 4. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Was für eine wunderbare Entlastung. Wir brauchen nicht, uns zu verkrampfen, aus eigener Kraft zu dienen, sondern wir können in der Kraft dienen, die Gott darreicht. 1. Petrus 4. Erster Petrus Kapitel 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Jetzt kommt das ganz Wichtiges. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das ist der Grund dafür. Es geht darum, dass niemand sich auf die Schulter klopft. Denn am Ende ist es Jesus Christus, der alles wirkt und ermöglicht. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird. Also wenn wir uns selbst auf die Schulter klopfen wollen bei unserem Leistungsangebot, dann ist das nichts anderes als der Versuch, Gottes Ehre zu schmälern. Wir finden da im Alten Testament auch Beispiele, zum Beispiel Gideon, Richter 6. Gehe hin in dieser deiner Kraft, sagt Gott zu ihm, als Gideon zurückweichen will, weil er sagt, das ist mir alles zu viel, diese schwere Aufgabe, Richter über dieses Volk zu sein, wo das steht, mit einem abtrünnigen Herzen, unterdrückt von den umliegenden Völkern. Und am Ende gewinnt er eine Schlacht, in dieser seiner Kraft, und worin besteht diese seine Kraft? 300 Mann gegen rund 32.000 Krieger. Was leistet Gideon? Also er hat Fackeln dabei, oder? Das wissen wir noch. Jetzt bräuchten wir die Kinder aus der Kinderstunde. Was hat er noch? Tonkrüge und Hörner. Die Tonkrüge hauen sie alle kaputt und in die Hörner pusten sie rein und mit den Fackeln machen sie Licht. Das ist es gewesen. Den Rest liefert Gott. Weil einfach eine Verwirrung in diesem Lager entsteht, dass die gegenseitig übereinander herfallen, sich selbst umbringen, verletzen und dann in die Flucht geschlagen werden. Mit 300 Mann sollte Gideon antreten und Gott hat immer noch gesagt, bis es die 300 waren, das sind noch zu viel. Jetzt sortieren wir nochmal welche aus, damit einfach klar ist, wer den Sieg erringt. Oder Josaphat. Das wollen wir mal gemeinsam lesen. 2. Chroniker 20. Vers 12. Ja, und da rücken die Ammoniter und die Moabiter an und Josaphat wird's Angst. Und dann sagt er, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das sagt er vor dem ganzen Volk, ein König. Ist sich nicht zu schade, ihm bricht kein Zacken aus der Krone. Er weiß einfach, es kann nur einer helfen. Also in der Kraft Gottes sollen wir dienen, damit auch alle Ehre Gott zuteil wird. Und Paulus hat mal gesagt, das kennen wir alle, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das wollen wir auch noch nachlesen in 2. Korinther 12, Vers 10. Deswegen rühmt er sich seiner Schwachheit. Weiter Korinther 12, Vers 10. Paulus bittet mal, das wird hier in Vers 9 noch angesprochen, darum, dass diese Schwäche, die in ihm steckt, von ihm genommen wird. Dieser Stachel im Fleisch, von dem er spricht. Da heißt es in Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wirkt in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist der Glaube, der sich bewähren muss. Das muss man üben. Das ist nichts, was man einfach kann, wenn man als wiedergeborener Christ loslegt und auch wenn man schon ein Stück Weges hinter sich hat. Dann ist das Erste, was bei Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, Ängsten da ist, zunächst mal ein ungutes Gefühl. Und dahin zu kommen, dass man sagt, daran habe ich Wohlgefallen, wie Paulus das hier schreibt, das ist sicherlich sehr herausfordernd. Entscheidend ist aber, dass es wahr ist, dass Jesus Christus das, was uns an Kraft fehlt, durch seine Kraft nicht nur ausgleicht, sondern, wie wir hier gelesen haben, zur Vollkommenheit bringt. Es wird also niemals ein Dienst oder unsere Dienstfähigkeit an unserer Schwachheit scheitern, wenn der Herr uns da haben will, wo wir stehen. Daran wird es niemals mangeln. Also der Dienst für den Herrn im Glauben, der fängt da an, wo wir nicht mit unserem eigenen Leistungsangebot nach vorne preschen wollen, sondern wo wir uns darüber im Klaren sind, dass wir nur aus seiner Kraft einen Gott wohlgefälligen Dienst leisten können. Machen wir das anders, dann wird uns Paulus das enthalten, was er vorhalten, was er den Galatern geschrieben hat. Im Geist habt ihr angefangen und im Fleisch wollt ihr es vollenden. Das ist dann das Gegenstück. Und wenn man das so macht, wird man schnell merken, dass die eigene Kraft zu klein ist, um irgendwas Brauchbares hervorzubringen. Und wir wissen auch aus Johannes 15, bei dem Beispiel mit dem Weinberg, wo der Herr sagt, getrennt von mir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dieses Nichts ist immer etwas, wo wir dazu neigen, was wir ein bisschen kleiner machen möchten. Nichts ist aber ja ein absoluter Begriff. Nichts ist eben nichts. Nicht sehr wenig, sondern einfach nichts. Also wenn wir jetzt zurück in unseren Text gehen, dann sind wir ja noch im Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt. Und wir haben uns jetzt diesen Glauben mal vor Augen gestellt. Woran glauben wir? Wozu glauben wir? Wodurch wollen wir unseren Glauben leben und den Dienst, zu dem wir berufen sind, verwirklichen? Und nun haben wir eine Überzeugung gewonnen, dass wir im Sohn Jesus Christus das ewige Leben haben und wollen an dieser Überzeugung festhalten. Das machen wir, indem wir diese Tatsachen uns immer wieder vor Augen führen oder im Wort auch noch weitere Tatsachen entdecken und indem wir sie praktisch anwenden. Und das alles führt uns, das ist der nächste Punkt, zur Zuversicht, oder hier ist es mit in der Schlachterübersetzung mit Freimütigkeit beschrieben, die wir im Gebet haben dürfen. Und dies ist die Freimütigkeit oder die Zuversicht, die wir ihm gegenüber haben. Also aus dem Glauben und der Gewissheit kommt die Zuversicht, zu Gott zu gehen und etwas von ihm zu erbitten. Jetzt wird hier eine Bedingung genannt, seinem Willen gemäß. Der wiedergeborene Christ hat damit an sich kein Problem. Er sehnt sich ja danach, Gottes Willen in seinem Leben zu verwirklichen. Trotzdem sagt uns Jakobus, dass uns unsere alte Natur manchmal andere Vorschläge macht. Wir lesen da mal in Jakobus, und zwar in Kapitel 4, da erinnert uns Jakobus daran, dass das Bitten aus der richtigen Quelle kommen muss. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also das ist die Kehrseite. Das heißt, das passiert, wenn wir unserer alten Natur Raum geben, wenn diese alte Natur Wünsche äußern, Bitten äußern darf. Mit denen wollen wir natürlich nichts zu tun haben. Das ist nichts, was wir vor Gott bringen könnten. Das wird nicht erhört. Aber der Psalmist im Psalm 66 zum Beispiel, der bringt es wunderbar auf den Punkt. Und zwar in Psalm 66, ab Vers 16, kommt her, hört zu ihr alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Mund und sein Ruhm war auf meiner Zunge. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Doch wahrlich, Gott hat erhört. Er hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen, noch seine Gnade von mir gewendet hat. Also um Bitten in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu äußern, dafür haben wir den Heiligen Geist, dafür haben wir unsere Sehnsucht, ein Leben entsprechend Gott zu führen. Und so können wir auch Bitten in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes formulieren. Und hier bekommen wir die Zusage, dass diese Bitten auch erhört werden. In Vers 15 lesen wir, und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also das soll uns eine große Gewissheit geben, dass praktisch in dem Moment, wo wir uns Gott schon mit aufrichtigem Herzen und seinem Willen gemäß zuwenden, in diesem Moment begegnet uns er schon mit Gnade und Großzügigkeit. Und vielleicht erinnern wir uns noch an Daniel, der auch ein Gebet gesprochen hat. Wir wollen da mal in Kapitel 9 kurz nachlesen. Ihr müsst das nicht alles aufschlagen, wenn das zu anstrengend sein sollte für euch. Ich lese das ja alles vor. Daniel 9, die Verse 21 und 23. Da kommt, das ist praktisch ein Bußgebet Daniels für sein Volk im Kapitel 9. Und dann kommt die Antwort Gottes und da heißt es, ja, während ich noch betete, in Vers 21, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Geist gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und dann heißt es in Vers 23, da sagt, redet dann Gabriel mit ihm und sagt, als du, Daniel, anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Also als Daniel anfing zu beten und Buße zu tun für sein Volk vor Gott, hat Gott schon reagiert und hat Gabriel schon losgeschickt. Da war er noch gar nicht fertig mit seinem Gebet. Also in diesem Glauben will uns Johannes hier sagen, in dieser Gewissheit haben wir auch Zuversicht zum Gebet und sollen davon Gebrauch machen. Jetzt geht es etwas über den persönlichen Kreis hinaus. Jetzt geht es um dieses Gebet für den Bruder, der sündigt. Das sind jetzt diese beiden Verse. Und da gibt es jetzt eine Sünde zum Tode und eine Sünde nicht zum Tode. Das klingt ja erstmal ziemlich komisch, denn wenn wir an Römer denken, Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, dann wissen wir ja, dass die Sünde an sich immer zur Trennung von Gott führt und den Tod bewirkt. Das heißt, um diese Sünde, die also die ewige Verdammnis nach sich zieht, die Verlorenheit des Menschen, der Jesus Christus nicht hat, um diese Sünde kann es hier nicht gehen. Sonst würde da auch nicht vom Bruder gesprochen werden. Das muss also schon jemand sein, der wirklich wiedergeboren und gläubig ist. Und letztes Argument, wenn wir hier am Schluss lesen, dass man für solche bitten soll, sage ich nicht, dann würde das ja bedeuten, dass wir für Ungläubige nicht beten sollten. Das kann also nicht sein. Das heißt also, hier ist natürlich nicht die Sünde gemeint, die den zweiten Tod, also den ewigen Tod, die ewige Verdammnis nach sich zieht, das Getrenntsein von Gott, sondern es ist einfach die Sünde gemeint, zu der auch der Gläubige, wenn er versagt, wenn er fällt, noch imstande ist, weil er immer noch im Fleisch auf dieser Welt lebt. Und jetzt gibt es da ganz wilde Theorien, was man hier drunter verstehen darf. Und alle fragen natürlich, was sind denn das für Sünden? Was ist denn das jetzt, wo ich dran sterben kann? Und da muss man sagen, das steht umsonst, nicht umsonst da, nicht. Weil es nämlich ganz schlicht und ergreifend Gottes individuelle Entscheidung ist. Es kann ganz einfach sein, dass ein Mensch ja immer wieder fällt oder fällt auf eine Art und Weise und Gott trifft eine Entscheidung und sagt, dieses Kind nehme ich jetzt zu mir. Dann macht es auch keinen Sinn, dafür zu bitten, denn es wäre gar nicht mehr in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Wir würden damit ohnehin nichts erreichen. Das Interessante ist, dass hier steht, dass man für eine solche bitten soll, also eine Sünde, die zum Tode führt, wo Gott dann sagt, das ist jetzt etwas, das schaue ich mir eine Weile an, aber irgendwie nehme ich dieses Kind jetzt zu mir. Ich beende das Ganze an dieser Stelle. Dann setzt das ja voraus, dass wir nicht nur wissen, dass der Bruder oder die Schwester in dieser Weise sündigt, sondern wir müssten ja dann zusätzlich auch wissen, dass Gott eine Entscheidung getroffen hat, dass das eine Sünde zum Tode sein soll. Also dass er diesen Menschen einfach jetzt zum Tode führt und zu sich nimmt. Dieses Wissen werden wir in den seltensten Fällen haben. Also mich belasten diese zwei Verse nicht, weil Bei den meisten werde ich nicht wissen, ob sie eine Sünde zum Tode begehen, das heißt also, ob Gott entschieden hat, trotz dieses Versagens, was jetzt nicht bei anderen nicht automatisch auch zum Tode führt, diesen Menschen zu sich zu holen. Und ich weiß das ja im Regelfall nicht. Ja. Wenn man jetzt in einem engen Kontakt mit einem Bruder, einer Schwester steht, wenn man das macht wie in Jakobus, das lesen wir gleich noch nach, ja, da ist ja genau das andere Beispiel dazu, dann kann es sein, dass man im Gespräch dazu kommt, ja, dass sich ein Bruder öffnet und sagt, du, ich glaube, an dem Punkt komme ich nicht weiter. Das ist etwas, wo ich dran scheitern könnte. Hier, mit meinem Wandel. Und ich bin jetzt krank geworden, ja, also es gibt ja die Beispiele bei den Korinthern, wo uns gesagt wird, die haben das Abendmahl im Prinzip entheiligt, wo es dann heißt im Korinther, da sind einige schwach geworden und auch einige schon entschlafen. Dann haben wir andere Vergehen sozusagen, ja, von Hananias und Sapphira, ja, die den Heiligen Geist betrogen hatten. Das wird da in diesen Auslegungen, die ihr zu diesen Versen finden könnt, wird das alles angesprochen. Kann man jede Überzeugung dazu sich bilden? Für mich ist es einfach so, ich kenne im Regelfall die Sünde nicht. Ich kenne auch die Entscheidung Gottes nicht und deswegen bete ich im Zweifelsfall für die Geschwister. Ob das eine Sünde zum Tode ist, wenn ich es weiß, dann kann ich aufhören, denn dann brauche ich mit meinem Gebet für den Bruder sozusagen nicht gegen Gottes Willen anzutreten. Ja, das macht keinen Sinn. Aber im Regelfall macht es Sinn, für den Bruder zu beten, dass Gott, wie es hier heißt, ihm Leben geben wird, also ihn wieder zurückführt und ihn aus dieser Umfassung herausführt. Da dürfen wir uns durchaus unterstützen. Mehr brauchen wir uns dazu gar nicht durch den Kopf gehen zu lassen, aus meiner Sicht. Wir wenden uns lieber den letzten Versen zu, 18 bis 21, denn da steckt nochmal ein großer Gewinn drin. Überschrieben habe ich das, wie gesagt, bewahrt in der Kraft Gottes. Wir wissen aber, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Das kommt uns jetzt direkt nach den Versen, die wir gerade gelesen haben, schon ein bisschen quer, kann man sagen. Ja, wir haben ja gerade festgestellt, dass aufgrund der alten Natur, die in unserem Fleisch noch vorhanden ist, der gläubige Christ eben sehr wohl noch Sünden begehen kann, Dinge falsch machen kann. Wie ist das denn hier zu verstehen? Wir wissen aber, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Ganz einfach. In diesem Text, das macht Johannes ja öfter in seinem ersten Johannesbrief, stellt Johannes auf den Status ab, den der Wiedergeborene erlangt hat. Und dazu lesen wir mal Kolosser 1, Vers 13. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist das, wovon Johannes hier spricht. Und in diesem Status, diese neue Schöpfung, die wir sind, die kann nicht sündigen, weil sie aus Gott geboren ist. Sie ist zu unterscheiden von der alten Natur, die wir ans Kreuz getragen haben. Also die Herrschaft der Finsternis ist beendet. Ein gläubiger, wiedergeborener Christ hat mit dieser Finsternis nichts mehr zu tun. Vor allen Dingen der Herrschaftsbereich dieser Finsternis ist vorbei. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist der Sohn, dem die ganze Liebe Gottes gilt und der diese Liebe auch vollkommen erwidert hat. Und jetzt schauen wir mal in diese Beziehung rein, die hier angesprochen ist. die wir auch in Vers 20 nochmal lesen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also dieses im Sohn Jesus Christus sein, was heißt das? Was müssen wir darunter verstehen? Und dieses in versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dazu lesen wir mal Johannes, das Evangelium. Kapitel 17. Kapitel 17 kennen wir alle als das hohe priesterliche Gebet. Kurz bevor Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wird, spricht er ein Gebet, in dem er alles zum Herrn, zu seinem Vater bringt, was ihm auf der Seele brennt. Und da finden wir ein paar Bitten und wir wissen natürlich, dass Gott diese Bitten alle erhört hat, in den Versen 20 bis 23. Johannes, Kapitel 17, Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, also für seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also letzten Endes auch uns. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Zwei Komponenten finden wir in diesem Text. Einmal diese Einheit, die natürlich zwischen Jesus Christus und Gott Vater schon immer bestand und in die wir jetzt hineingestellt werden. Und dann etwas, was noch kommt, nämlich die Offenbarung dieser Einheit, an der die Welt einmal erkennen wird, welche Liebe hier am Werke war. Das, was wir jetzt zuletzt gelesen haben. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst. Das ist jetzt noch nicht erkennbar. Das ist aber etwas, was wir erkennbar und erfahrbar machen sollen. Durch unseren Umgang miteinander. Entscheidend ist aber hier, dass wir aus der Herrschaft der Finsternis nicht einfach irgendwo stehen, sondern wir sind in diese Beziehung zwischen Jesus Christus und Gott Vater hineingenommen. Und in dieser Beziehung sind wir unantastbar. Denn in diese Beziehung kann der Widersacher nie eindringen. Das ist, was wir hier lesen, wenn es heißt in Vers 18, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst in dieser Beziehung nämlich und das Böse und der Böse tastet ihn nicht an. Also wer weiß, dass er die Finsternis hinter sich gelassen hat, der hält sich in dieser Beziehung auf, der pflegt diese Beziehung, der sucht die Nähe Jesu und bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Zu diesem Nicht-Antasten, dieser Unantastbarkeit, habe ich mal beispielhaft nur drei Stellen rausgesucht, die uns das sehr gut vor Augen führen. Einmal direkt, können wir bleiben, Johannesevangelium. Ein paar Kapitel weiter vorne, Kapitel 10, Vers 28. Ich lese mal ab 27, ganz bekannt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und in dieser Einheit lebt der Gläubige. In dieser Beziehung ist der Gläubige unantastbar. Und in 1. Petrus 1, Vers 5 finden wir noch einen weiteren ganz fantastischen Beleg dafür, dass Gott selbst mit seiner Kraft dafür einsteht, dass das so ist. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5. Da geht es los in Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und dann heißt es in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil. Also von dem Glauben haben wir vorhin gesprochen. Dieser Glaube führt uns zu diesem Heil, das in Jesus Christus liegt. In ihm haben wir ewiges Leben. Und hier lesen wir, dass es die Kraft Gottes selbst ist, die uns darin bewahrt. In der Kraft Gottes sind wir bewahrt durch den Glauben zum Heil. Unantastbar. Und ein wunderschönes Beispiel haben wir letzten Endes in Hiob. Da sehen wir in Kapitel 1, wie Gott Hiob segnet und der Teufel ärgert sich darüber und sagt, ja, das ist doch alles vollkommen klar, dass der so viel Freude daran hat, Gott zu fürchten und das Böse zu meiden, denn der ist ja so wunderbar eingehegt. Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Also die Hand drüber gehalten, heißt es in Vers 10. Und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Also Hiob ist für mich, dieses erste Kapitel ist für mich, was diese Themen angeht, einfach eine meiner Lieblingsstellen, weil wir hier live dabei sind. Wir kriegen einen Einblick in den Himmel. Und da geht es genau darum, was der Widersacher kann und was er eben nicht kann. Wenn er von Gott gefragt wird, wo er war, dann kann er nicht, wie vielleicht ein 15- oder 16-Jähriger, wenn ihn der Vater fragt, wenn er spät nach Hause kommt, wo bist du gewesen, sagen, was geht's dich an, Papa? In der Pubertät soll sowas mal vorkommen. Also ich will jetzt nicht den Gedanken anreizen, dass die Söhne kleine Teufel wären, aber manchmal kommen sie vielleicht mehr oder weniger bewusst oder unbewusst aus der Welt und aus der Gemeinschaft mit dem, was der Teufel liebt und was ihn ausmacht. Und dann kann so eine Äußerung schon mal kommen, aber hier sehen wir, wenn der Teufel gefragt wird, wo bist du gewesen, dann steht er Rede und Antwort. Und der Satan antwortet dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Und was dann kommt, wir kennen die Geschichte von Hiob alle, das ist eben das, dass Hiob angetastet werden darf. Aber immer nur so weit, wie Gott das zulässt. Das heißt, grundsätzlich besteht Unantastbarkeit. Und nur soweit Gott etwas zulässt, hat der Widersacher die Möglichkeit, seine Bosheit zu entfalten. Und das Beispiel Hiobs ist uns gegeben, damit wir sehen, dass letzten Endes Hiob eben nicht ins Angesicht abgesagt hat, sondern Gottes Güte erkannt hat, Gottes Allmacht anerkannt hat, Gottes Recht, alles zu tun, was er will, und noch mehr gesegnet war als davor am Ende. Also diese Unantastbarkeit in der Beziehung, in die wir reingenommen sind, zwischen Gott und seinem Sohn Jesus Christus, können wir nicht sündigen und können uns da auch sicher fühlen. Letzter Punkt. Wir haben Erkenntnis, heißt es hier. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Johannes 17, Vers 3 sagt uns das sehr schön, was das für eine Erkenntnis ist und wo sie herkommt. Johannes 17, Vers 3 lesen wir, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also mit dem ewigen Leben, mit dem Geist Gottes, kriegen wir die Erkenntnis, mit wem wir es zu tun haben. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Unvergleichlich ist er. heißt es in Jesaja 40, Vers 25. Das ist die letzte Stelle, die ich mit uns anschauen will. Nein, die vorletzte. Ein Schlussvers haben wir noch. Ist deswegen so schön, weil wir da aufgefordert werden, den Blick zu heben. Jesaja 40, Vers 25. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen. Und das ist das, was unser Herr uns immer empfiehlt, nämlich auf ihn zu schauen. Und was der Widersacher tun will, der will uns immer an der Nase packen und unseren Kopf nach unten. Der will immer erreichen, dass wir in dieses Reich der Finsternis unserer alten Natur den ganzen Tag hineinstarren, das hätte der gerne, und uns mit diesen Themen beschäftigen und daran verzweifeln, dass wir diesen Leib noch an uns tragen, wie Paulus mal sagt, ich elender Mensch. Und das ist falsch. Wir brauchen nicht in diese Finsternis hineinzuschauen, aus der wir rausgenommen sind. Wir dürfen den Blick heben auf unseren Herrn. Wenn wir das wissen, dann können wir auch wirksam gegen diese Listen des Widersachers antreten, der uns immer wieder den alten Leib, die alte Natur vor Augen führen will und mit uns, mit unseren Fehlern belasten will, die längst alle vergeben sind. Den Unterschied sollten wir kennen zwischen dem Geborensein aus Gott und der Welt, die im Bösen liegt, wie wir in Vers 19 lesen. Die Welt befindet sich im Bösen, weil das wichtig ist, damit wir die Orientierung behalten. Habt nicht lieb die Welt, hat uns Johannes in Kapitel 2 gesagt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das verträgt sich einfach nicht. Und die Liebe zur Welt, die wird uns immer in die Dinge treiben und an die Dinge bringen, die wir eigentlich hinter uns lassen wollten. Also sollten wir da sauber unterscheiden und unseren Weg mit Bedacht wählen. Als Schluss will ich mit uns zur Ermutigung aus 1. Petrus 1 noch einen einzigen Vers lesen, nämlich den Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Amen.